Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausbruchsendung am 26. Juli 2020 oder in der Wiederholung am Montag, den 27. Juli, hier auf 102,3 MHz Radio Dreieckland oder im Livestream unter rdl.de. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Wir können heute leider mal nicht live im Studio sein und haben die Sendung diesmal vorproduziert. Aber auch in dieser Ausbruchssendung haben wir wieder verschiedene Themen rund um die Themen Repression und Aktivismus, die wir gerne mit euch teilen möchten. Unter anderem geht es heute wieder über Repression an den Außenrändern Europas, die Verschärfung der Polizeigesetze in Baden-Württemberg, um den Genossen Jo, der in Untersuchungshaft sitzt. Und es gibt auch wieder einen spannenden Beitrag von Thomas Meyer-Falk aus der JVA Freiburg zur Realität hinter Gittern und zur Tristesse in der Sicherungsverwahrung. Ganz liebe und solidarische Grüße an dieser Stelle an dich, Thomas, und alle anderen Hörerinnen in Gefangenschaft. Ja, des Weiteren haben wir Kurzmeldungen für euch zusammengetragen und wie immer ein kleines, aber feines, GEMA-freies Musikprogramm. Ja, in der Rubrik Repression an den Außenrändern Europas wollen wir heute kurz über die Situation in Bosnien und Herzegowina reden. Nordöstlich von Griechenland und doch nicht in der EU gelegen, ist es eines der Länder, in denen Menschen auf der Flucht oftmals stecken bleiben und weder vorwärts noch zurückkommen und oft den menschenunwürdigsten Bedingungen ausgesetzt sind. Am 16. Juli wurde in Velika Kladuša, das ist eine Grenzstadt zu Kroatien, ein Camp von Geflüchteten, was außerhalb des offiziellen Camps der Stadt entstanden ist, geräumt. Alle Habseligkeiten, die die Cops in die Finger bekommen haben, wurden zerstört und ca. 600 Personen sind schätzungsweise von der Räumung betroffen. Die Situation vor Ort ist erbärmlich, es ist heiß und es fehlt an allem und viele Betroffene trauen sich nicht in die legalen Campstrukturen, die außerdem auch nicht ausreichend sind, weil sie fürchten, von dort aus abgeschoben zu werden. Die No-Name Kitchen, die über die Räumung berichtet hat, ist mit Freiwilligen vor Ort und verteilt Gutscheine an Leute, damit sie sich Essen kaufen können und betreibt auch ein Lagerhaus, aus dem Kleidung und andere Dinge des täglichen Bedarfs verteilt werden. Und sie haben letzte Woche einen Aufruf zur Unterstützung gestartet. Mehr Infos zum Spenden- und Hilfsaufruf findet ihr bei Facebook, wenn ihr No-Name Kitchen in die Suchmaske eingebt. Oder Are You Serious, geschrieben mit Y wie syrisch.
Die Zustände in den Geflüchtetenlagern an den europäischen Außengrenzen sind unerträglich. Mit der nahenden Ausbreitung von Covid-19 steht den Menschen vor Ort eine Katastrophe bevor. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Daher gilt es jetzt zu handeln. Informiere dich in deinen Netzwerken oder beispielsweise auf der Seite seebrücke.org/leave-no-one-behind. Über laufende Petitionen und Spendenaktionen und teile diese mit deinen Kontakten. Organisiert euch zum gemeinsamen E-Mail-Schreiben oder zum Transpi-Malen für das morgendliche Schlangenstehen am Bäcker und werdet selbst kreativ. Lasst uns gemeinsam eine solidarische Öffentlichkeit herstellen und den Druck gegenüber den politischen EntscheidungsträgerInnen erhöhen. Wir fordern die sofortige Evakuierung aller Geflüchteten-Camps. Solidarität hier, jetzt und überall, auch für Schutzsuchende auf der Flucht. Leave no one behind.
Am Sonntag, den 5. Juli, liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber immer noch aktuell, folgten knapp 300 Menschen dem Aufruf des Bündnisses NOPOL GBW, also kein Polizeigesetz Baden-Württemberg, um weiterhin lautstark gegen eine Verschärfung der Polizeigesetze in Baden-Württemberg und gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Wir haben ein paar Redebeiträge und O-Töne der Demo für euch zusammengeschnitten.
Eine erneute Verschärfung des Polizeigesetzes. Zum Jahreswechsel wurde der vorliegende Entwurf neu aufgesetzt. Das Ergebnis? Es drohen noch massivere Grundrechtseinschränkungen als bislang angekündigt. Die grün-schwarze Landesregierung erscheint interessiert daran, ihren Entwurf möglichst schnell zu geltendem Gesetz zu machen. An der Öffentlichkeit vorbei. An der nicht beworbenen Scheinbeteiligung auf dem Beteiligungsportal des Landes gingen trotzdem Kommentare von 45 Menschen ein, die die Gesetzesänderung und den Prozess, wie diese vonstatten gehen sollen, in ihrer Ganzheit ablehnen. Ob das Innenministerium noch zeitnah vor der zweiten Lesung des Gesetzes im Landtag am 15. Juli auf die hier angebrachte Kritik antwortet, erscheint fragwürdig. Nicht nur der Gesetzgebungsprozess, sondern noch viel mehr Inhalte des neuen Entwurfs sind zu kritisieren. Der vom Innenministerium vorgelegte Gesetzesentwurf beinhaltet unter anderem massive Einschränkungen der Versammlungsfreiheit durch die Legalisierung von Personenkontrollen im Zusammenhang mit Ansammlungen und Versammlungen, den Einsatz von Bodycams in Privat- und Geschäftsräumen und die Ausweitung der, Anführungsstrichen, intelligenten Videoüberwachung. Die aktuell vorgesehenen Verschärfungen stellen eine Gefahr für die Überbleibsel unserer Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum, unserer Privatsphäre und Versammlungsfreiheit dar. Deshalb müssen wir handeln und wir müssen schnell handeln, denn es ist wahrscheinlich, dass der Entwurf in den kommenden Wochen geltendes Gesetz wird. Stoppt das neue Polizeigesetz für ein solidarisches Miteinander ohne Polizei.
Wir haben ein Polizeiproblem. Während rund um die Welt Menschen gegen Polizeigewalt demonstrieren, Rassismus anprangern und über Alternativen zur Polizei sprechen, soll hier in Baden-Württemberg schon wieder das Polizeigesetz verschärft werden. Schon wieder? Ja, die neue Verschärfung reiht sich ein in eine Reihe von Reformen, bei der jedes Mal die Polizei mehr Befugnisse und mehr Ausrüstung bekommen hat. Wir kritisieren den neuen Gesetzesentwurf aufs Schärfste. Denn es gibt viele Gründe, der Polizei nicht noch mehr Macht zu geben. Doch wir müssen nicht nur die Gesetzesverschärfung verhindern, sondern mit unserer Kritik noch viel weiter gehen. Uns vorstellen, was die Schritte sein können in eine Gesellschaft, die nicht auf Kontrolle und Strafe beruht, sondern auf Gerechtigkeit und Solidarität. Schritte in eine Welt, in der die Polizei überflüssig wird.
Wie wir wollen, gegen Überwachung und Kontrolle. Wir demonstrieren, wie wir wollen, gegen Überwachung und Kontrolle.
Hallo, ich erzähle hier über meine persönliche Erfahrung über Polizeigewalt in vielen Ländern und vor allem hier auch in Deutschland. Und ich will auch erwähnen, dass sie keine Einzelfälle sind. Es gibt viele Menschen, die das Unglück erlebt haben mit Polizeikontrollen. Und meine Erfahrungen sind auch nicht die extremsten, die es gibt. Es gibt noch extremere. Und hier in Deutschland, da wo ich mir die Hoffnung gemacht habe, dass die Menschenrechte respektiert werden sollen, war das leider auch nicht der Fall. Denn der erste Satz, was einem Polizisten im Einsatz einfällt, wenn er einen Menschen mit dunkler Haut sieht, ist: Haben Sie Drogen? In vielen Orten in Deutschland wurde ich ungeklärt, ohne Anlass, von der Polizei wieder und wieder und wieder kontrolliert. Das ist doch nicht der Fall bei meinen weißen Freunden. In Berlin, September 2019, saß ich in Ruhe in einer Shisha-Bar. Doch diese Ruhe wurde von mindestens 20 PolizistInnen anlasslos gestört. Erklärte danach ein Polizist, sie hatten einen Drogenverdacht. Dann habe ich mich gefragt, danach, was macht ein deutsches Restaurant oder ein Biergarten drogenfrei?
Going wrong. accusing the police. We respect the police, but the police, about everything, they're not also respecting ourselves. This is not a warning, this is a saying. Right now, we are only protesting in peace, in love, in harmony, only with words. But if the police doesn't change their attitude towards us, it will happen even more worse than Stuttgart. So pay attention. This was my message. One love.
Elender Mercedes-Poser hat jetzt ein Problem. Dieselfahrverbot in jeder Großstadt und kommt auch so schon lange nicht mehr gut an, weil man die neuen Daimler-Sterne nicht mehr gut abbrechen kann. Ja, man braucht dringend etwas Neues und man geht jetzt mit der Zeit. So ne Mann hat auch so ein Teil, Judge Dredd, Robocop-Style. Zumindest stellt man sich so vor, Öko dank Elektromotor. Finden doch jetzt alle irgendwie wichtig, Bürgernähe geht vor. Und so endet eine Sitzung, Konsens in der Chefetage. Und man sendet Instruktionen für die nächste Blamage.
Wenn ich nicht mehr weiß, was wichtig oder witzig ist, pass auf, dann werd ich Segway-Polizist. Helm statt Mütze und die Lage voll im Griff, pass auf, da kommt ein Segway-Polizist. Wenn ich nicht mehr weiß, was wichtig oder witzig ist, pass auf, dann werd ich Segway-Polizist.
Tafeldienst nicht macht, der ist dran und wird auf seiner nächsten Streife ausgelacht. Ja, ha, Wachtmeister Hampelmann ist der letzte Schrei. Der Rap bestimmt fürs Image-Video der Kleinstadtpolizei. Es gibt noch aufrechte Bullen und jetzt kommt hier was ins Rollen. Sie bringen den Humor zurück in die alltäglichen Kontrollen. Sie posieren und sie lächeln vor Touristenkameras. Kommen ins Gespräch und bei Bedarf geben sie Gas. Doch wie witzig ihr auch seid, ihr werdet niemals Freund und Helfer. Weil wer sucht hier den Streit und wer ist hier der Hasseler?
Wenn ich nicht mehr weiß, was wichtig oder witzig ist, pass auf, dann werd ich Segway-Polizist. Helm statt Mütze und die Lage voll im Griff, pass auf, da kommt ein Segway-Polizist. Was wichtig oder witzig ist, pass auf, dann werd ich Segway-Polizist. Helm statt Mütze und die Lage voll im Griff, pass auf, da kommt ein Segway-Polizist.
Und sie ziehen ihre Kreise und beschützen Schund und Scheiße. It's the sound of the police. Und sie ziehen ihre Kreise und beschützen Bunt und Weiße. It's the sound of the police.
Wenn ich nicht mehr weiß, was wichtig oder witzig ist, pass auf, dann werd ich Segway-Polizist. Helm statt Mütze und die Lage voll im Griff, pass auf, da kommt der Segway-Polizist.
Ihr habt gerade gehört den Song Segway von Thea Wufer. Am 2.7.2020 gab es in mehreren Städten in Baden-Württemberg Hausdurchsuchungen und eine Person wurde in U-Haft gesteckt. Diese Durchsuchungen stehen laut der Ermittlungsgruppe Arena im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Nazis der sogenannten oder selbsternannten Gewerkschaft Zentrum Automobil und Antifaschisten im Rahmen einer Hygienedemo in Stuttgart. Zu den Ereignissen am 2. Juli und ihren Hintergründen hat das Freie Radio Stuttgart ein Interview mit der Roten Hilfe Ortsgruppe Stuttgart geführt.
Also es war so, dass es zu insgesamt 9 Hausdurchsuchungen bei 9 Beschuldigten kam. Einmal in Stuttgart mehrere, im Großraum Rems-Murr 4 Stück, in Karlsruhe und in Tübingen. Es ist so, dass im Zuge der Hausdurchsuchungen auch allen Beteiligten oder allen Betroffenen die DNA per richterlichen Beschluss entnommen wurde, teilweise unter Zwang. Und seitdem ein Genosse, der Jo, festgenommen und in Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft sitzt. Vorgeworfen wird ihnen die Teilnahme an einer Auseinandersetzung, in deren Zuge einer der angegriffenen Faschisten liegen geblieben ist und längere Zeit im Krankenhaus war. In den Durchsuchungsbeschlüssen liest es sich so, dass 8 der Betroffenen schwerer Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird und dem Genossen Jo in U-Haft versuchter Totschlag.
Der Hintergrund der Durchsuchung und der Festnahme des Aktivisten war ja eine Aktion am Rande einer der sogenannten Corona-Demos auf dem Wasen im Mai. Was weiß man denn über die Personen, die dort angegriffen wurden?
Bei den Betroffenen handelt es sich um 3 Mitglieder der sogenannten Gewerkschaft Zentrum Automobil. Zu Zentrum Automobil kann man eigentlich nur sagen, dass sie den Namen Gewerkschaft nicht verdient. Das ist eine Selbstbeschreibung. So, das ist ein rechtes Betriebsprojekt oder ein faschistisches Betriebsprojekt von Oliver Hilburger. Der war lange Zeit Bassist in der Nazi-Band Neue Werte. Von denen kommt die Musik unter den Bekennervideos des NSU. Oliver Hilburger pflegt nachweislich noch Kontakte in das terroristische Blood and Honor-Netzwerk und ist bundesweit bestens vernetzt.
Wie beurteilt ihr denn diese Hausdurchsuchungen, die es da gab in mehreren Städten in Baden-Württemberg und die Festnahme von Jo in Ludwigsburg? Also geht es da nur darum, eine Straftat aufzuklären oder seht ihr da die aktuelle politische Lage auch irgendwie im Hintergrund?
Also die aktuelle politische Lage liegt da auf jeden Fall im Hintergrund. Wir würden so weit gehen zu sagen, dass das Ganze eine reine politische Inszenierung war. Also dort in mehreren Städten in Baden-Württemberg zeitgleich teilweise mit SEK, obwohl es dann hinterher in der Presse anders behauptet wird, so martialisch aufzufahren und Hausdurchsuchungen zu starten, ganz bewusst irgendwie davor die Presse einzuschalten. Da geht es erstmal um Politik und genauso wurde es auch vermittelt, wenn dann zum Beispiel Innenminister Strobel hinterher im Zuge der Hausdurchsuchungen sagt, dass, also ich zitiere, wir kriegen euch, so dass das jetzt seine politische Linie ist. Es zeigt sich da ganz eindeutig, dass hier die herrschende Politik in Baden-Württemberg erstmal diese Form von antifaschistischer Politik verhindern will und dazu auch bereit ist, solche Bedrohungsszenarien und Denunziationskampagnen zu fahren.
In den vergangenen Wochen gab es auch im Vorfeld dieser Durchsuchung und Festnahmeaktion immer wieder sogenannte Anquatschversuche der Polizei. Kannst du darüber was erzählen und kannst du was dazu sagen, wie Leute darauf reagieren sollten, wenn sie selber angesprochen werden von der Polizei?
Ja, die Anquatschversuche waren erstmal von der Ermittlungsgruppe Arena, die nun auch die Durchsuchungen durchgeführt hat und quasi die Ermittlungen in den Fällen führt. Es ist so, dass die Anquatschversuche immer so zweierlei Wirkung haben, würde ich sagen. Das eine ist eine Verunsicherung direkt bei den Betroffenen, aber auch in der politischen Bewegung zu schaffen, dass vermeintliche Bedrohungsszenarien aufzubauen, dass irgendwelche Informationen bekannt werden und. Da wird ganz bewusst mit Unklarheiten, mit Schwammigkeiten, mit irgendwie sowohl irgendwie auch so einer Schiene von, ja, wir wollen uns doch gerne mal mit deiner politischen Identität oder Praxis unterhalten, gespielt. Und auf der anderen Seite geht es ganz klar darum, irgendwie in unvorbereiteten Situationen und auch in unverfänglichen Situationen erstmal Informationen zu bekommen. Die können noch so belanglos sein, da geht es ja nur darum, ob man mit Person XY irgendwann unterwegs war oder nicht, und dann kann da schon was draus konstruiert werden. Sämtliche Betroffene dieser Anquatschversuche haben genau richtig gehandelt, nämlich auch so, wie wir das immer wieder empfehlen. Sie haben diese Gespräche komplett verweigert, sie abgebrochen und keinerlei Aussagen getätigt.
Wie sahen denn die Reaktionen aus auf diese Repressionsaktion? Gab es da irgendwelche Protestaktionen oder Solidarisierungsaktionen?
Also zum einen müssen wir sagen, dass die Hausdurchsuchungen in Teilen noch solidarisch begleitet wurden. Das heißt, es waren nicht nur die Betroffenen da, sondern es haben vor der Tür Genossinnen und Genossen gewartet, haben sie dann auch auf der Wache abgeholt nach der DNA-Entnahme. Das war auf jeden Fall das eine. Auf der anderen Seite gab es in Stuttgart und Tübingen unmittelbare Reaktionen, also einerseits eine Kundgebung und eine Spontandemonstration in Tübingen. Im Internet sieht man, dass es auch sonstige Reaktionen gab. Also es gab auch in Stuttgart dann in der Nacht wohl noch eine Spontandemonstration in Solidarität mit Jo und allen Betroffenen. Es wurde direkt am Knast in Stammheim vorbeigeschaut mit Feuerwerk. Und mittlerweile ist es so, auch dass es aus über 15 Städten bundesweit eigentlich Solidaritätsbotschaften oder Bilder oder Sonstiges gibt.
Wie können denn unsere Hörerinnen und Hörer, die das möchten, die Betroffenen noch weiter unterstützen? Und sind noch weitere Aktionen geplant in der Zukunft?
Also die Unterstützung lässt sich ganz plump in einem Wort zusammenfassen. Da geht es erstmal um Solidarität. Der Jo sitzt jetzt gerade erstmal in Stammheim. Was da immer hilft, sind Briefe, um einfach so ein bisschen dieser Tristesse des Knastlebens, diese Tristesse zu durchbrechen. So, also schreibt ihm gerne Briefe, erzählt von eurem Tag, malt Bilder, also sowohl auf Papier als auch sonst wie fotografiert irgendwas Schönes und. Lasst ihn einfach an dem Leben hier draußen teilnehmen. Wenn ihr Briefe an ihn schreiben wollt, dann schickt die einfach an die Rote Hilfe. Die Adresse findet man online, wir leiten das dann weiter.
Das eben gehörte Interview wurde am 6.7. vom Freien Radio Stuttgart mit der Roten Hilfe Ortsgruppe Stuttgart geführt und kann in ganzer Länge bei freie-radios.net nachgehört werden. Vielen Dank an dieser Stelle nach Stuttgart. Jo sitzt leider immer noch in Untersuchungshaft und es gibt auch noch keine neuen Infos dazu, wann er wieder freigelassen wird. Ein erster Besuch konnte stattfinden und er ist den Umständen entsprechend wohlauf. Und es ist im Moment wohl auch so, dass seine Post aufgehalten wird. Aber es ist trotzdem cool, ihm weiter zu schreiben. Und die Briefe, Bilder, Postkarten, was auch immer, werden ihm dann eben zugestellt, sobald es wieder möglich ist. Ihr könnt alles mit dem Stichwort Jo schicken an die Rote Hilfe Stuttgart, CO Infoladen in der Böblinger Straße 105 70199 Stuttgart. Und mehr Infos und auch nochmal die Adresse findet ihr auf der Internetseite der Roten Hilfe Stuttgart. Und wir machen weiter mit ein bisschen Musik. Und zwar hört ihr von Smegma Brothers Human Barbecue.
Hey, don't mistreat the dead body. Hey, don't eat the dead body. That's the ultimate crime, right? Murder? No big deal. Cannibal? Whoa!
Is he defending cannibalism?
No, I'm just saying.
Cannibal!
See, that's an easy...
You're a cannibal!
Folks, please, I'm trying to... No.
Cannibal!
That's not what I meant. That's...
He's gonna eat us!
Everyone run me. They all suck their fucking faces. I can't stand to see. I hate my boss, I hate my workmates, I hate you. But loving animals, it's true.
Human barbecue.
Vegetarian, I hate a human race. Don't wanna eat no animals, mankind takes up too much space. I need no butcher, only DIY is cool. Burger, schnitzel, steak and stew.
Human barbecue.
Become cannibal.
always hungry and I got some assholes on my list. And I don't give a fuck if you think that I'm cruel. I might well be after you, human barbecue.
Wir kommen nun zu dem Beitrag von Thomas Meyer-Falk, den er uns hat aus der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg zukommen lassen.
Herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer der Ausbruchsendung. Ja, was soll ich sagen? Ende Juni berichtete die Badische Zeitung über einen angeblich in der Sicherungsverwahrung geplanten Giftanschlag. Die Lokalpresse ist nicht immer die schnellste. Der von der Badischen Zeitung gemeldete Sachverhalt trug sich schon im März und April zu. Am 26. März wurden zwei Sicherungsverwahrte verprügelt und am 12. April, es war Ostersonntag, entdeckte eines der beiden Opfer, dass an seinem Tiefkühlgemüse offenbar manipuliert worden war. Von Rattengift war die Rede. Für beide Vorfälle stehen zwei Mitdreißiger in Verdacht, die Täter zu sein. Der eine wurde nach Stammheim verlegt, der andere nach Offenburg und beide sitzen in ISO-Haft. Was aber die Badische Zeitung nicht hinterfragte, das ist die mögliche Mitverantwortung der Justizverwaltung an den dramatischen Ereignissen. Die zwei Tatverdächtigen bemühten sich schon seit langem, in eine andere Haftanstalt verlegt zu werden, denn hier in Freiburg sahen sie keine positiven Entwicklungsmöglichkeiten. Mehrfach hatten sie schriftlich und mündlich um eine Verlegung gebeten. Eines der Opfer der Schlägerei war schon vor einem Jahr erstmals niedergeschlagen worden. Ebenfalls von einem noch recht jungen Mitverwahrten. Und der wurde dann nach ein paar Monaten wunschgemäß in eine andere Anstalt verlegt. Damit setzt die Anstalt einen eher destruktiven Kreislauf in Gang. Man muss nur jemanden, wie man so sagt, weghauen. Dann erfolgt eine Verlegung. Wer sich auf friedlichen Wege bemüht, der verhungert am ausgestreckten Arm. Zumindest kam es so bei vielen Verwahrten an. Und dann ist ja bemerkenswert, dass die Schläger jeweils recht junge Verwahrte waren. Zur Erinnerung, die Sicherungsverwahrung wurde 1933 eingeführt und seit dieser Zeit kann die Justiz Menschen auch nach Ende ihrer Freiheitsstrafe im Knast festhalten. Wenn es sein soll, bis zum Tod. Kamen aber früher Menschen erst mit 50, 60 oder noch älter hier an, treffen mittlerweile schon Männer mit 28, 29, 30 Jahren ein. Mehr als das halbe Leben noch vor sich. Der Pubertät, seit 10 Jahren entwachsen, wird ihnen erst langsam bewusst, wo sie nun gelandet sind. Im Enddarm der Justiz. Dem dunkelsten, stinkendsten Ort. Wo es zwar etwas größere Zellen gibt als zuvor im Strafvollzug. Und ein kleines Heer an Menschen vom Sozialdienst und psychologischen Dienst steht auch bereit. Aber nicht etwa, um ihnen hier schnellstmöglichst wieder herauszuhelfen. Nein, beherrscht von absoluter Risikominimierung, führt hier der Weg erst nach vielen, vielen Jahren umfänglichster Therapie heraus. Wenn überhaupt. Denn regelmäßig sterben hier Verwahrte. eine potenziell lebenslange Haft vor sich, dem Tod ins Auge blicken, das weckt bei Mitdreißigern nicht unbedingt die produktivsten Kräfte. Geht es dann noch gegen Sexualtäter, entsteht schnell eine gefährliche Mischung. Auch wenn es in der Sicherungsverwahrung rund 80% der Insassen sind, die Sexualtaten begangen haben, es gibt auch noch ein paar, die keine auf dem Kerbholz haben. Eines der Opfer, er geht auf die 60 zu, hat schon eine junge Frau getötet und mehrfach vergewaltigt. Das andere Opfer, etwas über 40 Jahre, hat sich an Kindern vergangen. Also keine Menschen, denen die Herzen spontan zufliegen dürften. Die beiden Verwahrten, die sie vermöbelten, können sich sicher sein, sobald sie die Strafe für den Übergriff verbüßen, wird ihnen im Strafvollzug auf die Schulter geklopft werden. So ist die Wirklichkeit hinter Gittern. Sollte das Landgericht Freiburg sie auch wegen des angeblich geplanten Giftanschlags verurteilen, wird sie eine dramatisch höhere Strafe erwarten. Das Rattengift sollen sie den Rattenfallen im Knasthof entnommen haben. Die Kripo hat auch einen der Fallen sichergestellt. Zu alledem könnte es sein, dass sie ein weiteres Mal zur Sicherungsverwahrung verurteilt werden. Und das nur, weil sie in eine andere Anstalt neu anfangen wollten. Am Ende werden sie ihr Ziel wohl erreicht haben. Aber um welchen Preis? Aus meiner Sicht dokumentiert der ganze Fall die Tristesse in der Sicherungsverwahrung. Es gelangen immer Jüngere hier an. Und wenn sie sich klar werden, dass das hier ihre Endstation im Leben sein wird, drehen sie im Wortsinne durch. Nun, man kann ihnen vorwerfen, sie hätten ja auch anders handeln können. Schon richtig. Es geht ja auch nicht darum, irgendetwas zu entschuldigen. Sondern die destruktive Dynamik hinter Gittern soll aufgezeigt werden. Die Mitverantwortung auch der Justiz. Denn diese Mitverantwortung, die wird nicht nur von der Badischen Zeitung verschwiegen, sondern vom Personal der Anstalt offenbar auch geleugnet. Es wird ganz und gar auf das individuelle Fehlverhalten abgestellt von den beiden Schlägern, ohne ein Hauch von Selbstkritik. So viel für heute aus der Sicherungsverwahrung. Trotz allem die besten Wünsche. Ihr und euer Thomas Meyer-Falk.
Yeah.
Das war von Tempus Fugit, Southern Cities Lab. Am Dienstag, den 21. Juli, gab es einen erneuten Anquatschversuch vom Verfassungsschutz in Freiburg. Diesmal wurde eine minderjährige Freiburger Aktivistin vom Verfassungsschutz angequatscht. Der VS-Mann sah durchschnittlich unscheinbar aus, 30 bis 40 Jahre alt, braune, glatte, kurze Haare, keine Brille und hat ein Fahrrad von der Fahrradmanufaktur gehabt. Er lauerte der Aktivistin in der Nähe ihres Wohnortes auf und enttarnte sich erst gegen Ende des Gesprächs. Anfangs begann er über alltägliche Sachen zu reden. Und über diese alltäglichen Themen entwickelte sich ein circa 10-minütiges Gespräch. Plötzlich wechselte er dann das Thema und begann über die Freiburger linke Szene zu reden. Im Zuge dessen begann er Fragen zu stellen und wob auch interne Informationen in diese ein und sagte dann, dass er vom Verfassungsschutz sei und Herr Müller hieße. Daraufhin hat die Aktivistin das Gespräch beendet und ist weggegangen. Das Gespräch zu beenden war absolut richtig und wir sind verdammt wütend über diesen erneuten, miesen Anquatschversuch vom Verfassungsschutz. Passt auf euch auf, freundlich und offen zu bleiben ist in diesen düsteren Zeiten verdammt wichtig, aber haltet trotzdem eure Ohren offen und macht jeden Anquatschversuch öffentlich. So können wir sie etwas aus dem Verborgenen holen. Weil wir in unserer Sendung noch ein bisschen Platz haben, schieben wir noch einen Beitrag rein, der am 23.06. von Fabi von Radio Dreieckland produziert wurde. Kürzlich wurde der baden-württembergische Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht. In Freiburg wird darin zum Schwerpunkt linksextremistischer Gewalt, so titelte dann auch die Badische Zeitung. Über den Verfassungsschutzbericht hatte Fabian mit Werner Siebler von der Initiative zur Rehabilitierung der Berufsverbotsbetroffenen gesprochen.
Warum übertrifft der neueste Bericht noch einmal das bisher Dagewesene?
Also es ist ja in der Tat so, neu ist nicht diese ständige gebetsmühlenartige Wiederholung von irgendwelchen linken und rechten Extremisten, wo dann behauptet wird, insbesondere links würde da vieles zunehmen. Und wenn man sich dann genau anguckt, was da dahinter steckt, dann war das schon immer ein Problem. Aber dieses Jahr, finde ich, hat das Ganze nochmal eine ganz neue Qualität. Also der Gipfel der Unverschämtheit ist, die AfD fordert das Verbot der Antifa. Was macht der Verfassungsschutz? Er liefert im Prinzip in diesem neuen Verfassungsschutzbericht jetzt irgendwelche Aktionen, hinter der er die Antifa vermutet, die dann noch dazu, also aus meiner Sicht, völlig lächerlich sind. Also irgendwelche Fahrbeutel an einem Rüstungsunternehmen bei Litev zu einer militante Aktion oder gar in Bereich der Verfassungswidrigkeit zu setzen, finde ich abenteuerlich. So, die zweite Geschichte ist natürlich auch die Frage der Hausbesetzung zum Thema zu machen. Das Grundgesetz kennt einen Artikel 14 und 15, in dem klar geregelt ist, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll dem Wohl der Allgemeinheit auch mit dienen. So, und von daher, wenn der Verfassungsschutz einen Job tatsächlich machen würde, die Verfassung zu schützen, dann würde er diejenigen anprangern, die jahrelang ihre Wohnungen leer stehen lassen und nicht diejenigen, die auf diesen Skandal aufmerksam machen mit Hausbesetzungen. So, und diese Kette kann man endlos fortsetzen. Auch die Frage zum Beispiel der Entziehung der Gemeinnützigkeit, was die Steuerfrage betrifft, für die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, ist hauptsächlich gefüttert von irgendwelchen Verfassungsschutzerkenntnissen, die da behauptet, in der VVN wäre vor allen Dingen Linksradikale. Und mit Linksradikale meinen sie dann wohl solche Menschen wie mich oder andere, die seit Jahren darauf drängen, dass der antifaschistische Grundgehalt des Grundgesetzes umgesetzt wird. In diesem Grundgesetz gibt es einen Artikel 136, der sich ganz klar bezieht auf das Potsdamer Abkommen, in dem festgelegt wird, der Faschismus ist mit Stumpf und Stiel auszurotten. Aber statt ihn mit Stumpf und Stiel auszurotten, macht man ihn hoffähig. Nichts anderes ist das, was der Verfassungsschutz Baden-Württemberg unter seiner Leiterin Frau Bube macht, die noch dazu die Unverschämtheit besitzt, vor zwei Jahren bei einer AfD-Veranstaltung Veranstaltung auftrete, sowohl in Heilbronn, die dann absagt, nachdem die Antifa das an die Öffentlichkeit gebracht hat, was ich vermute, die Antifa dahinter. Und da schließt sich der Kreis. Also dieser Verfassungsschutz in Baden-Württemberg haut auf links drauf, tut so ein bisschen, als würde er auch gegen rechts was machen. Aber in Wirklichkeit gibt es da eine Zusammenarbeit, die schon richtig skandalös ist.
Freiburg wird zum Schwerpunkt linksextremistischer Gewalt, so titelte, wie gesagt, die Badische Zeitung. Thomas Fricker erklärte, übrigens schließt dies dann auch augenzwinkernde Sympathie mit anonymen Pseudohelden der sogenannten Antifa aus, wenn die in Freiburg mal wieder Autos abfackeln oder Häuser besetzen. Ja, so Thomas Fricker in der BZ. Wie ist denn diese Berichterstattung der Badischen Zeitung zu bewerten?
Ja, das sehe ich so ähnlich. Also diese Berichterstattung und insbesondere die Kommentare von Fricker und Co. sind jenseits von Gut und Böse. Es gab mal eine Zeit, wo die Badische Zeitung versucht hat, sowas wie kritischen Journalismus auch zu machen, zu Regierungshandeln. Inzwischen ist man dazu übergegangen, zum Scharfmacher zu werden und die Regierung vor sich herzutreiben. Weil also Freiburg zum Schwerpunkt von linksextremistischer Gewalt zu erklären, ist einfach schwachsinnig. Also jetzt bin ich alles andere als ein Freund von irgendwelchen abgefackelten Autos. Das finde ich auch völlig daneben. Aber erstens ist da immer noch nicht klar, wer wirklich die Täter waren und der Täterinnen. Und aus der Vergangenheit weiß man auch da, dass in manchen Aktionen der Verfassungsschutz durchaus mit seinen Fingern im Spiel geht. Das war nicht nur in Freiburg so, das war eine ganze Reihe von Orten so. Und deswegen, also statt das zu hinterfragen, was sich da abspielt, wird darauf auch noch Stimmung gemacht und sagt, man müsse schärfer dagegen vorgehen, was völlig unverständlich ist oder für mich auch nicht mehr wirklich erklärbar, außer dass man den Zeitgeist versucht zu frönen. Alles geht nach rechts, also muss auch die BZ nach rechts gehen.
Vielleicht auch noch die Frage geäußert, hat sich jetzt die Initiative 40 Jahre Radikalenerlass zur Rehabilitierung der Berufsverbotsbetroffenen. Was ist euer besonderes Anliegen, auch gegen den Verfassungsschutz vorzugehen, diesen zu kritisieren?
Ja, also natürlich ist unser Hauptanliegen, dass fast alle von uns, die rausgeflogen sind, auch in den 70er und 80er Jahre, ich hier als Briefträger bei der Post, der Klaus Lips als Lehrer in Baden-Baden und viele andere Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg, die aus dem Dienst entfernt wurden, wegen solcher Sachen wie, also, und das waren Erkenntnisse des Verfassungsschutz, mir wurde vorgeworfen, ich hätte im Jahre 78 im Haus der Jugend ein Referat zur Jugendarbeitslosigkeit gehalten. Und solche, auf dieser Ebene haben sich ja die Vorwürfe bewegt, die uns gemacht wurden. Und das wurde zusammengetragen aus Akte des Verfassungsschutzes. Also die Anhörer bei mir haben drei Ordner vor sich liegen gehabt, wo ich angeblich überall war und wo ich überall mitgemacht habe. Selbst ich habe das gar nicht mehr gewusst. Und also dieser Verfassungsschutz scheut kein Geld und keine Mühe und das schon seit Jahrzehnten, wenn es darum geht, fortschrittliche Menschen beim Ausüben ihrer demokratischen Rechte zu überwachen. Aber wenn es dann darum geht, Mörder tatsächlich zu entlarven und in dem Fall die 198 Tote durch die Rechte, dann ist der Verfassungsschutz nicht nur blind, sondern wie Schorlau das richtig gut in seinem Roman beschrieben hat, sogar Mittäter.
Und es würde auch nichts an Sicherheit verloren gehen, wenn man den Verfassungsschutz abschaffen würde.
Aus meiner Sicht würde gar nichts an Sicherheit verloren gehen, sondern im Gegenteil. Aber allerdings bin auch ich der Meinung, dass eine Verfassung geschützt gehört. Bloß ich glaube nicht, dass dieses Organ, was hier entwickelt wurde, unter Zeiten des Kalten Kriegs mit Hilfe von Rechtsradikalen, dann unter einem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Alt-Nazi Filbinger, richtig ausgebaut und in der Zeit wurde wir ja überwacht und in der Folge dann immer weiter fortgesetzt. Und wenn man die Hoffnung hätte Und das haben viele von uns, ich auch. Wenn die Grünen dann mit dabei sind, würde sie zumindest den Finger da drauf legen. Dann sieht man sich jetzt enttäuscht, weil von den Grünen hört man gar nichts dazu. Und das finde ich schon ein Skandal.
Und die Aufarbeitung, die versprochene ja auch, die Rehabilitierung der Berufsverbotsbetroffenen, die lässt weiter auf sich warten.
Vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Auch gerade in Baden-Württemberg mit einem Ministerpräsident Kretschmann, der selbst mal Betroffener war, lässt es auf sich warten. Und wir werden deswegen so lange weitermachen und die Finger in die Wunde legen, bis wir rehabilitiert und entschädigt sind. Und vor allen Dingen werden wir auch weiter darauf achten, dass diese Verfassung tatsächlich geschützt wird. Und zwar vor denen, die diese Verfassung tatsächlich mit Füßen treten, wenn es um ihre wirtschaftlichen Vorteile geht.
Der aktuelle Landesverfassungsschutzbericht belegt, diesen Verfassungsschutz muss man abschaffen, so die Initiative zur Rehabilitierung der Berufsverbotsbetroffenen. Wir haben mit Werner Siebler gesprochen.
Kurz gemeldet. Unser Freund Andreas stirbt und alle sehen zu. Das, was seit mindestens einem Jahr im Knast in Neapel mit Andreas passiert, ist ein Resultat, das sowohl der deutsche als auch der italienische Staat zu verantworten haben. Trotz seines schlechten Gesundheitszustands wird Andreas trotz gegenteiliger Versprechen der Anstaltsleitung eine adäquate medizinische Versorgung verweigert. Er wird immer wieder stundenweise für fragwürdige bzw. sinnlose Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht und danach wieder in den Knast. Bei Andreas wurde vor mindestens einem Jahr Krebs diagnostiziert. Dieser hat im ganzen Körper gestreut und er hat unsagbare Schmerzen. Er kann kaum mehr gehen, nur mehr Babynahrung zu sich nehmen, Er bricht Blut und ist oft tagelang bewusstlos. Sein italienischer Anwalt kämpft auf allen Ebenen für eine Haftentlassung aufgrund von Haftunfähigkeit, aber eine Verlegung in den Hausarrest wurde nun abgelehnt. Andreas geht es sehr schlecht. Suizid scheint für ihn in der aktuellen Situation der einzige Ausweg. Sowohl der italienische als auch der deutsche Staat kennen Andreas' Gesundheitszustand. Niemand rührt auch nur einen Finger. Fundamentale Menschenrechte scheinen für Gefangene nicht zu gelten. Was hier passiert, ist Mord. Und auch jeder Selbstmord im Knast ist nichts anderes, denn hinter Gittern gibt es keine freien Entscheidungen mehr. Krank im Knast. Eine doppelte Strafe. Knäste, auf einmal sind sie da in Zeitungen, Nachrichtensendungen und Newsfeeds. Die Revolten von Gefangenen in Italien und Frankreich sowie das Engagement von Gefangenen und ihren UnterstützerInnen in Deutschland sorgen dafür, dass öffentlich über den Umgang mit Corona in Knästen gesprochen wird. Wie in so vielen anderen Bereichen auch, zeigt sich im Ausnahmezustand deutlich, was schon unter normalen Umständen nicht funktioniert. Die Gesundheitsversorgung in Knästen ist auch ohne Coronavirus katastrophal. Knäste machen Menschen krank und zerstören Leben, Familien und Gemeinschaften. Es ist längst Zeit, dass wir uns Gedanken darum machen, wie Alternativen zu diesem System aussehen können. Währenddessen dürfen wir diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, die jetzt gerade unter ihm leiden. Andreas ist momentan im Knast in Neapel, Italien, inhaftiert. Vorher war er bereits 16 Jahre in Deutschland im Knast. Er ist ein rebellischer Gefangener, baute hinter Gittern die Gefangenengewerkschaft GGBO mit auf, führte diverse Hungerstreiks gegen die miesen Bedingungen im Knast, beteiligte sich an einem Solidaritätshungerstreik für Gefangene in Griechenland. Nach seiner Entlassung 2014 entschieden er und seine jetzige Frau Jutta sich dazu, nach Süditalien auszuwandern. Ende Dezember 2016 kam es zu einer Auseinandersetzung mit seinem damaligen Arbeitgeber. Dieser ging auf Andreas los und würgte ihn. Andreas stach in Notwehr mit einem Taschenmesser zu. Das Opfer starb leider unter ungeklärten Umständen 3 Tage später im Krankenhaus. Weil sie nach dessen Tod in Italien immer wieder bedroht und attackiert wurden, sahen sich Jutta und Andreas gezwungen zu fliehen und gingen zurück nach Deutschland. Dort wurde Andreas aufgrund eines europäischen Haftbefehls mit Hilfe der Antiterroreinheit der deutschen Polizei im Juli 2017 festgenommen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine Odyssee durch die Knäste, Volkstedt, Burg und Berlin, Moabit. Von Moabit aus wurde er im Mai 2018 an Italien ausgeliefert. Zurück in Italien startete noch im Mai der Prozess gegen Andreas im Secondigliano, einem Hochsicherheitsgefängnis in Neapel. Am 1. April 2019 endete das Verfahren in erster Instanz mit einem Urteil wegen vorsätzlichem Mord von 24 Jahren Haft, obwohl Beweise belegen, dass Andreas in Notwehr gehandelt hat. Wir können nicht tatenlos zusehen, obwohl wir unendlich traurig und wütend sind und keine Ideen mehr haben, was wir tun können. Konfrontiert die deutschen und italienischen Behörden mit ihrer Untätigkeit, ruft beim Auswärtigen Amt an, der Botschaft und dem Konsulat. Nieder mit allen Knästen, nieder mit allen Staaten. Alle Texte und die Chronik inklusive Adresse zum Briefeschreiben oder Spenden für Prozesskosten etc. an Andreas und seine Frau unter andreaskrebs.blackblocks.org. de.indimedia.org ist seit einigen Tagen down. Wer sich in der letzten Zeit fragte, knickt de.indimedia.org ein? Hier eine Stellungnahme gefunden am 21.07.2020 auf barrikade.info. Nein, genau das war und ist es, was wir tun. Wir kämpfen mit dem 6. DDoS-Angriff in diesem Jahr und wehren auch diesen ab. Das braucht Zeit und Energie, da die Infrastruktur angepasst werden muss. Dank der umfangreichen Unterstützung der Hoster, die zum Teil auch betroffen sind, kommen wir gut voran. Trotzdem können wir noch nicht genau sagen, wann wir wieder am Netz sind. An dieser Stelle ein Riesendank an die mutigen und couragierten Spender und SpenderInnen. Die Kosten des laufenden Betriebes für die nächste Zeit sind gedeckt, was auch bei uns viel Freude auslöste. Im letzten halben Jahr wurden immer größere Mittel aufgebracht, um uns mundtot zu machen. Sie, die AngreiferInnen, Rechte und ihre ParteifreundInnen, bis hin zu Bundesbehörden und RegierungsvertreterInnen, sehen es anscheinend als eine Möglichkeit, niederträchtig technische Mittel zum Einsatz zu bringen, um eine der Stimmen der Gegenöffentlichkeit mundtot zu machen. Wie die Fachpresse schreibt, liegen die Tagespreise für einen DDoS-Angriff bei 200 bis 400 Euro am Tag. Das macht diese niederträchtigen Angriffe einfach und bezahlbar. Gewalt und Geld ist das, womit die Rechten schon immer operiert. Ob nun Drohbriefe, DDoS-Attacken oder Verbote, wir knicken nicht ein. Das wird nicht funktionieren. Wir stellen dem emanzipatorischen Widerstand in allen ihren, seinen Facetten eine Open-Posting-Plattform zur Verfügung, um inhaltliche und praktische Kritik am herrschenden System öffentlich zu machen. Die Analyse und praktische Kritik im deutschsprachigen Raum formuliert sich gegen die strukturelle, rassistische, patriarchale, lebensgrundlagenzerstörende und kapitalistische Herrschaft in allen ihren Gewaltformen. Dazu zählen die repräsentative, bürgerlich-demokratische, nationalstaatliche Ordnung und ihre Ordnungsorgane, unter anderem Polizei, Gerichte und Bundesamt für Verfassungsschutz. Diese Ordnung mit allen politischen Mitteln anzugreifen, um eine emanzipierte, sozialgerechte, lebensermöglichende Welt zu schaffen, die frei von Unterdrückung und Ausbeutung ist, ist das Ziel jeder Befreiungsbewegung. Ob eine Bewegung diese Anforderungen erfüllt, misst sich an ihren strategischen Schritten und den eingesetzten Mitteln. Diese müssen öffentlich verhandelt werden können, um die Zielsetzung zu diskutieren, solidarisch, kritisch zu begleiten und zu transformieren. Dafür ist die Öffentlichmachung grundsätzlich erforderlich und theoretisch auch in der repräsentativ-demokratisch-bürgerlichen, nationalstaatlichen Ordnung gewährleistet. Sowie die Tatsache, dass den Menschen ein grundsätzliches Anrecht auf Information zugesprochen wird. Nur immer dann, wenn es darum geht, die nationalstaatliche gewaltförmige Ordnung, sprich Verfassung, in eine sozialgerechte, emanzipierte und von Unterdrückung und Ausbeutung befreite Gesellschaft zu überführen, tritt der gesamte Macht- und Repressionsapparat auf den Plan, um die Gegenöffentlichkeit mundtot zu machen. Und hier kommen wir, die die Gegenöffentlichkeit ermöglichen, ins Spiel. Solange die Hofberichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen funktioniert und nach marktkonformen Kriterien Nachrichten produziert werden, besteht keine Gefahr. Die Gefahr kommt erst dann zustande, wenn die inhaltliche und praktische Kritik am herrschenden System sich in Form einer Open-Posting-Plattform materialisiert. Die inhaltliche und praktische Kritik bezieht sich immer auf die herrschenden Gewaltverhältnisse, Entscheidungen und ihre ApologetInnen. Somit verwundert es auch nicht, dass die AfD am 1.7. einen de.indymedia-Verbotsantrag in den Bundestag einreichte. In diesem Antrag konstruiert sie Lügen und Fake News, wie sie inzwischen schon zur Normalität der rechten Realität geworden sind. Trotzdem oder genau deswegen hat sich der Horst das rechte Konstrukt zu eigen gemacht und verurteilt die Gewalt der Öffentlichmachung und setzt den Verfassungsschutz auf eine von der Verfassung geschützte Institution der Öffentlichkeit an.
Viele Termine konnten wir diesen Monat leider nicht für euch zusammentragen. Aber weiterhin gilt natürlich, bei Problemen mit der Polizei oder der Justiz findet ihr jeden Montag um 19 Uhr Unterstützung in der offenen Sprechstunde des Ermittlungsausschusses Freiburg in den Räumlichkeiten der KTS. Und auch die Rote Hilfe Ortsgruppe Freiburg steht euch bei Problemen mit Repressionen zur Verfügung. August von 21 bis 22 Uhr. Als Themenschwerpunkt ist geplant, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die aktuell in Haft sitzen. Ja, ihr könnt uns zwischendrin auch jederzeit kontaktieren, wenn ihr Anregungen, Vorschläge, Fragen habt, und zwar per Mail an ausbruch@rdl.de. Alle unsere Sendungen gibt es zum Nachhören auf rdl.de. Und wir freuen uns, wenn ihr zur nächsten Ausbruchsendung wieder einschaltet. Wünschen euch bis dahin alles Gute.